Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid bei unserem Live-Gottesdienst. Danke auch Tabea und Thomas, dass ihr uns gedient habt. Wir werden dann noch weitermachen. Ja, und wie in jedem Gottesdienst oder fast jedem Gottesdienst gibt es jetzt natürlich auch eine Predigt, die letzten Gottesdienste verfolgt haben. Wir hatten ja eine Predigtreihe über die Orte des Gebetes. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen schwer überlegt und gebetet und Gott gefragt und wie ich weitermache. Und ich hatte dann den Eindruck, dass ich, Thomas macht ja eine separate Predigtreihe für sich, und dass ich eine neue Predigtreihe starte mit dem Titel Gemeindeleben. Und da das Wort Leben in großen Lettern, ja, Gemeindeleben, doppeldeutig, ja. Ich habe es auf dem Herzen, in dieser Predigtreihe verschiedene Dynamiken zu beleuchten und zu besprechen, die in dem Kontext von Gemeinde stattfinden. Und heute werde ich über einen ganz besonderen Vers predigen, nämlich Sprüche 27, Vers 17. Und bevor wir da reinstarten, bete ich noch. Jesus, wir danken dir, dass du den Ort oder dass du die Gemeinde zum Ort deiner Gegenwart erklärst und dass du in Gemeinde handelst und wirkst. Du sagst, es ist das Haus Gottes, die Gemeinde, das Haus Gottes. Wenn wir zusammen sind, wenn wir als Christen uns begegnen, finden Dynamiken statt, die nur in Gemeinde stattfinden können, nirgendwo anders. Und wir danken dir, Herr, für diese einzigartige Wirkung deiner Gnade. Diese einzigartige Wirkung deines Geistes. Und ich danke dir, Herr, dass du uns vielleicht auch den Blick auf Gemeinde erneuern möchtest, was es bedeutet, dass wir Kirche von Jesus Christus sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns führst und leitest. Gib mir Gnade zum Reden und den Zuhörern Gnade zum Hören. In Jesu Namen. Amen. Es war gar nicht so, es ist ein paar Jahre her, da hatten wir waren wir frisch hier auf der P31 eingezogen, noch mit einigen anderen Christen. Und zu Weihnachten gab es dann hatten wir eine kleine Geschenkrunde organisiert. Und da gab es eine liebe Schwester, die hatte so kleine süße Fliesen bedruckt mit so christlichen Sprüchen. Und jeder durfte dann so seinen Spruch auspacken. Und dann hat die erste Person den Spruch ausgepackt und da stand so wie: Du bist meine geliebte Braut und ich liebe dich von Herzen. Denke ich, wow, was für ein Bibelvers, wow. Da kam der nächste dran. Keine Ahnung, ich habe dich je und je geliebt. Oh, so ein guter Bibelvers. Irgendwann haben alle solche tollen Bibelverse gehabt. Irgendwann kam ich an die Reihe. Und ich packe das aus und sehe, Sprüche 27, Vers 17. Iron sharpens iron. So, Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Elberfelder übersetzt, ebenso schärft das Angesicht eines Mannes des seines Nächsten. Und ich war etwas ernüchtert, als ich dann den auf meiner kleinen Fliese hatte. Ja, das sagt auch viel über die Beziehung aus, die ich zu der Schwester hatte. Wir haben uns geschliffen und geschärft. Genau, und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über diesen einen kleinen Vers, der es aber in sich hat. Eisen schärft Eisen. Ich habe mal ein Eisen mitgebracht, da geht es ja jetzt nicht um das Metall an sich, sondern es ist immer ein Werkzeug und ich habe jetzt mal hier so ein Beil mitgebracht. Nennt man das Beil? Ja, eine Axt ist es ja nicht, ne? Ich habe ja den erfahrenen Roy Ranger, der mir das alles, du hast ja auch so einen Axtschein gemacht, ne? Werkzeugschein, ja. Also im Notfall, ich habe ja null Ahnung von Werkzeugen und handwerklich bin ich sowieso eher nicht ganz so begabt. Dieses Beil habe ich mir vor kurzem gekauft beim Werkzeughändler meines Vertrauens, eBay Kleinanzeigen. Und ihr seht, das ist schon ein bisschen älter, schon ein bisschen abgenutzt hier total. Also das ist bestimmt schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre alt. Genau, aber ich brauchte eben was, weil wir für unser Lagerfeuer immer mal Holz spalten müssen, so kleinere Stücken. Und da habe ich mir mal so ein Teil zugelegt und dachte, 2 Euro, warum nicht? Ja. Dieses Eisen ist jetzt nicht besonders scharf. Es ist lange benutzt worden und bestimmt auch mal, wenn man sich das anguckt, auch mal geschliffen worden oder geschärft worden, aber es ist jetzt nicht besonders scharf. Und das Problem ist, mit Eisen, die nicht scharf sind, mit solchen Äxten oder Beilen, die nicht scharf sind, die schneiden nicht mehr durch das Holz durch, sondern man muss dann mit Gewalt, mit Kraft quasi das Holz durchtrennen. Und je schärfer ein Eisen ist, desto weniger Kraft brauche ich, um dann quasi meine Arbeit zu verrichten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass so ein Eisen scharf ist. Und das ist nämlich das, was hier gemeint ist. Moment, ich mache noch kurz meine Uhr auf. Gut. Genau. Und natürlich geht es in diesem Bibelvers nicht unbedingt um Werkzeuge, sondern es geht um eine andere Schärfe, ja. Und wenn es darum, ich würde das so interpretieren, und ich denke, da seid ihr alle mit mir, dieses scharfe Eisen ist ein Eisen, was tut, wofür es geschaffen wurde. Und genauso ist es auch mit dem Christen. Ein geschärfter Christ tut das, wofür er geschaffen wurde, nämlich Jesus widerspiegeln. So geht es hier darum, dass es dass jeder von uns auch eine gewisse Schärfung benötigt. Und eine gewisse Schärfe braucht, um Zeugnis für Jesus Christus zu sein. So, das ist das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten. Ja, wir wollen immer mehr darin wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Er hat uns das versprochen, dass diejenigen, die nach seinem Vorbild berufen sind, auch berufen sind, seinem Sohn gleich zu sein. Das ist das, was der Römerbrief sagt. So, dieses scharfe Eisen meint also einen Charakter, eine Herzenshaltung und natürlich auch ein Verhalten, das Christus widerspiegelt. So, und wir alle befinden uns auf dem Weg, ein scharfes Eisen zu werden. Jeder von uns. Da ist niemand von euch, der jetzt sagen kann, ich hab's geschafft. Ja, vielleicht Thomas ist vielleicht am nächsten dran. Ja, wir anderen sind noch viel noch weiter weg. Also wir alle brauchen es, dass wir geschärft werden mit einem Eisen. Dass unser Eisen geschärft wird, unsere Fähigkeit, Christus wiederzuspiegeln, muss geschärft werden, muss verändert werden. So, und dieses Wort für Schärfen bedeutet, das ist ein ganz interessantes hebräisches Wort, das sind drei Buchstaben, also auf Deutsch steht ja HDD. Ich habe auf Lautsprache gemacht und der hat mir das vorgelesen, aber ich kann euch das jetzt nicht mehr wiedergeben, das war so wie keine Ahnung. Und das, aber übersetzt bedeutet das nicht nur schärfen, sondern auch scharf sein, bissig und wetzen. Ja, also wetzen, scharf wetzen. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle brauchen. Nun, wie wetzt man so etwas? Ich habe mal genau das Gegenteil von einem Eisen mitgebracht, hier bei meinen Kindern im Kinderzimmer. Guck mal hier, dieses wunderbar natürlich aussehende Schafe, wie sie in der freien Wildbahn auch zu finden sind. Da, hier, überhaupt nicht irgendwie überkandidelt, die Augen auch sehr realistisch, ja, in Proportion. So, wenn ich jetzt etwas Weiches, Kuscheliges nehme, ja, ganz weich und kuschelig kann ich mit ins Bett nehmen und mit kuscheln. Und wenn ich das jetzt hier ranhalte, ja, ich kann wahrscheinlich Jahre damit verbringen, das hier zu reiben, aber das Eisen wird in 10 Jahren Kuscheltierreiben immer noch genauso stumpf sein, wie es eben war. Ich mache wahrscheinlich noch eher das Kuscheltier kaputt. So, jetzt ist mal ins Mikro gekommen. Genau. Eisen schärft man nicht mit etwas kuschelig Weichem, sondern mit Eisen. Ja, wir hätten gern das Schaf. So, wir hätten gern, dass das Schaf das heiligende, sieht man das? Ja. Das heiligende Werk tut, ja, dass ich quasi nur mit Menschen zusammen bin, die super angenehm sind. Wo alles immer klappt, die sind immer nett, die sind immer verständnisvoll, die gehen immer voll auf mich ein, die sind empathisch, sympathisch, die nehmen mich, wie ich bin, die kritisieren mich nie, die machen nie Dinge, die mich stören, nie Dinge, die mich an meine Kindheit erinnern, die triggern mich nie, die sind immer kuschelweich. So hätten wir es am liebsten. Das Problem ist nur, wir kommen nicht voran. Denn Eisen wird nicht geschärft durch Kuscheltiere, sondern Eisen wird geschärft durch Eisen. Ihr fragt euch bestimmt, was hat er als nächstes mitgebracht? Ich habe mich sehr darauf gefreut, denn ich habe nämlich mal so eine Schärfmaschine mir ausgeliehen. Danke David, Dank an dich. Ich glaube, du bist gerade mit den Kindern hier draußen. Ich weiß nicht. Falls du das hörst, vielen Dank, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Ich habe das mal mitgebracht. Eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, eine Schärfmaschine. So, keine Sorge, wir kommen dann gleich noch zu den Punkten. Wir haben das nicht geprobt. Simeon ist hier, der kennt sich aus mit Werkzeugen. Was schreibt man im Chat? Wenn die irgendwas reinschreiben, was wichtig ist, kannst du es sagen, ja. So, ich habe das nicht geprobt. Hier gibt es zwei solche Räder. Und David hat mir nur gesagt, das ist zum Schutz, dass die Funken mir nicht ins Gesicht sprühen. Ja, nett. Und hier lege ich das dann irgendwie so ab und dann hält man das hier irgendwie dran. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wie gesagt, ja, oh, ja, hört man's? Ach, okay, man darf das nicht zumachen. Ja, ich halte mir das Mikro dran. Okay, man hört die Maschine. Achtung, live im Internet. Könnt ihr schon mal 112 wählen? Okay. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es zu laut wird. Wow, das funkt ja richtig. Eisen schärft Eisen. Okay, okay. Hoffentlich brennt dann hier der Teppich nicht an. Eieieiei. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er so stark funkt. Noch eine Runde hier. Ach so, man legt das ja hier ab, genau. Ja, ich habe den Dreh raus. Ach, jeder, der jetzt Ahnung von Handwerklichkeit hat, wird sich denken, was macht der? Aber man sieht, wie das scharf wird. Ja, okay. So viel zu dieser Object Lesson. Ihr seht also, das ist gar nicht so eine einfache Sache. Als ich die vorhin mal angemacht habe, kam ganz schön viel Dreck raus. Die braucht jetzt noch eine Weile, um sich abzuregen. Ja, das ist jetzt eine Schärfmaschine gewesen. Punkt Nummer 1. Was lernen wir aus dieser Object Lesson? Erstens, Eisen schärft Eisen, ist laut. Laut, haben wir ja alle gehört. Mit anderen Worten, es gibt Konflikte. Guck mal, ich habe hier mal zwei Konfliktparteien, das sind jetzt zufällig Frauen, ja, das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also hier, die streiten, ja. die streiten, ich mach das mal hier dran. Sieht man das? Ja, ne? Man sieht das nicht so richtig. So. Konflikte. Es wird laut, es gibt Konflikte. Im gemeinsamen Miteinander. In der Gemeinde wird es Konflikte geben. Es wird Konflikte geben. Überall, wo Menschen miteinander zu tun haben, und da bietet die Gemeinde keine Ausnahme, überall, sei es in Familie, sei es im Beruf, auf Arbeit, sei es im Verein, Kaninchenzüchterverein, sei es im Sportverein, sei es, keine Ahnung, auf großen Familienfesten, in der breiteren Familie mit Onkels und Tanten, überall wird es Konflikte geben. Das ist normal. Und die Gemeinde bildet dabei keine Ausnahme. Und Gott benutzt diese Konflikte, um unser Eisen scharf zu machen. Er benutzt Konflikte, um unser Eisen scharf zu machen. Eine Gemeinde, in der alle lächeln und wo es nie irgendwie nach Konflikt, nach Meinungsverschiedenheiten, nach Spannung aussieht, die sieht dann ungefähr so aus, ja, die ist nicht natürlich, nicht realistisch. Die gibt es gar nicht. Genauso wie es so ein Schaf nicht gibt, ja. Das gibt's nur als Kuscheltier, das ist aber eine Fälschung, das wird nie anfangen zu leben, das wird nie anfangen, irgendwie ein eigenes Leben zu entwickeln. Da, wo Menschen immer ein Lächeln auf den Lippen haben, tragen sie eine Maske. Das ist nicht die Realität. Und das gilt auch für die Gemeinde. Besonders die Gemeinde sollte der Ort sein, wo diese Masken, die wir vielleicht in anderen Lebensbereichen tragen, wo wir diese Masken ablegen, weil wir Gott vertrauen und unserem Gegenüber. So, Gemeinde ist kein konfliktfreier Ort. Das ist erstmal eine Wahrheit, die wir annehmen dürfen. Ja, das ist keine schöne Wahrheit. Niemand von uns mag Konflikte. Niemand sagt, oh, ich habe so richtig Bock auf den nächsten Konflikt. Da ist man so richtig herausgefordert und verletzt und beleidigt zu werden. Oh, da habe ich so richtig Lust drauf, auf so einen richtig ungesunden Konflikt. Niemand von uns sagt sowas, sondern wir haben eher die Tendenz geht eher dahin, dass wir Furcht vor Konflikten haben. Dass wir Angst vor Konflikten haben. Dass wir Angst haben vor zwischenmenschlichen Spannungen und vor Auseinandersetzungen. Und ihr Lieben, Gott ruft uns dahin, diese Angst abzulegen. Gott ruft uns, die Angst vor Konflikten, vor Konfrontation, vor sich negativ anfühlenden Auseinandersetzungen mit unseren Geschwistern abzulegen. Jesus hatte keine Angst vor Konflikten. Ja, jeder, der das ABC der Evangelien kennt, der weiß, wie Jesus sich verhalten hat gegenüber seinen Jüngern, gegenüber den Pharisäern, gegenüber seiner Ursprungsfamilie, gegenüber im Tempel da diesen Händlern. Jesus hatte keine Angst vor Konflikten. Und das ist uns ein Beispiel. Genauso sollen wir das annehmen und keine Angst vor Konflikten haben. Auch die erste Gemeinde, die Apostel, hatten keine Angst vor Konflikten. Nur da gibt es eine Stelle im Galaterbrief, da hatte Petrus Angst vor einem Konflikt, vor einer Auseinandersetzung. Und Paulus, heißt es da, ging hin und hat ihn öffentlich zurechtgewiesen. Er hat gesagt, so wie du das machst, wie du Angst hast vor diesem Konflikt, vor dieser Auseinandersetzung, weil du Menschen fürchtest, du kannst so nicht Jesus dienen. Das ist falsch, das ist Heuchelei. Und genauso, denke ich, möchte der Heilige Geist auch uns ermuntern und ermahnen und zu sagen, habe keine Angst vor Konflikten. Habe keine Angst vor Auseinandersetzungen, die sich negativ anfühlen. Denn in diesen Konflikten wird unser Eisen geschärft. In 1. Korinther 6, Vers 1 bis 3 gibt es ein Beispiel von Christen, die mit einem Konflikt nicht besonders gut umgegangen sind. Ja? Also grundsätzlich legen wir erstmal fest, Konflikte gibt es immer, Konflikte wird es auch immer geben, auch im Kontext von Gemeinde. Und an uns liegt es jetzt, zu lernen, wie wir mit diesen Konflikten umgehen. So, und hier haben wir ein schlechtes Beispiel davon. Geht es um, also die Überschrift ist nicht ganz so clever gewählt, finde ich, Rechtsstreit unter Christen. Hier heißt es, wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Genau, also hier, das geht dann noch weiter bis Vers 6, gab es eine Situation, wo zwei Geschwister, zwei Brüder ein Problem miteinander hatten und anstatt das, sage ich mal, auf eine reife Art und Weise zu klären, vielleicht auch Hilfe hinzuzuholen, sind sie vors Gericht gezogen. Super, ja, also das ist eine sehr weltliche, ich will, dass mein Wille durchgesetzt wird, zack, ich nehme mir einen Parakletos, einen Anwalt und gehe vor Gericht. Und Paulus schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist mit euch passiert? Könnt ihr nicht mal die allergeringsten Dinge entscheiden? Das Problem war nicht, dass die einen Konflikt hatten. Das Problem war der Umgang mit diesem Konflikt. Ich habe erst gestern mit einem Freund telefoniert, der im geistlichen Dienst ist und der sich einen Anwalt nehmen musste, um gegen seine eigene Gemeinde quasi vorzugehen und andersrum dann genauso. Und dann hatten die einen Rechtsstreit miteinander. Wenn ich sowas höre, das tut mir so im Herzen weh, weil das eine Schande für den Namen Jesu ist. Wenn wir nicht mit Konflikten, mit Meinungsverschiedenheiten so umgehen können, dass wir das ohne weltlichen Richter klären, so das ist also eine katastrophale Entwicklung da gewesen in Korinth. Und wir brauchen eine Sicht auf Konflikte, die nicht von Angst geprägt ist, wo wir sagen, Konflikte muss ich unbedingt vermeiden. so gut wie es geht, also Konflikt ja, aber nur im Notfall. So gut wie es geht, umkreise ich, umfahre ich weitläufig, ja, diesen Konfliktbereich und begebe mich nicht unnötig in Konflikte. Was natürlich in gewisser Weise ja auch normal ist, sich unnötig in Konflikte zu begeben, ist natürlich Quatsch. Aber wir brauchen einen Sichtwechsel, wenn es darum geht, was sind Konflikte? Konflikte sind Herausforderungen, die dir helfen, geistlich, emotional in die Reife zu kommen. Auf beiden Ebenen, sowohl geistlich als auch emotional, sind es Gelegenheiten, die Gott dir schenkt. Konflikte sind Gelegenheiten, die Gott dir schenkt, um in die Reife zu kommen. Ich hatte das als so ein kleines Video in unseren sozialen Netzwerken geteilt. Ein gut ausgetragener Konflikt ist eine Rolltreppe in die geistliche, in die emotionale Reife. Durch diese Herausforderung, wenn jemand gegen uns ist, wenn jemand gegen uns steht, wenn jemand sagt, nee, das sehe ich aber nicht so, wir sollten das jetzt anders machen. Und dann kommt es zu einer Reibung, die da entsteht. Und während dieser Reibung, während dieses Konfliktes, passiert ganz viel in uns drin. Zum Beispiel merken wir, es geht nicht immer so, wie ich das will. Das ist eine Hauptsache, die wir lernen in Konflikten. Wir lernen, Moment, es ist vielleicht auch wichtig, wie der andere denkt und fühlt. Und so weiter und so weiter. Und da tun sich ganze Lernfelder auf, die uns neue Erkenntnisse vermitteln und wo wir uns entwickeln und wo wir uns verändern hin zum Bilde Christi. Weil Gott uns in diesem Prozess des Konfliktes formt und verändert. So, Konflikte sind Chancen für dich. Wir tendieren alle, das zu vergessen, ja? Schreibst du irgendwo hin? Konflikte sind Chancen. So, ist es gut, das zu sehen? Moment, was hatte ich hier? Genau, hier hatte ich noch was aufgeschrieben. Konflikte sind Herausforderungen, durch die wir wachsen können. Sie triggern alte Wunden, ja, meistens aus der Kindheit, lassen Angst in uns aufsteigen und aktivieren alte, auch aus der Kindheit, adaptierte Strategien. Wir alle haben in unserer Kindheit, als wir aufgewachsen sind, haben wir verschiedene Strategien gelernt, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Und jeder von uns hat eine Konfliktstrategie. Ja, meistens ist das ja Fight or Flight. Also entweder ich flüchte davor, ich umschiffe das, ja, oder ich sage, jetzt geht's los, jetzt zeige ich dir, wer es drauf hat und ich zermalme dich, ja. Das sind so zwei Extreme und wir nehmen die unterbewusst, ohne dass wir uns bewusst dafür entscheiden, nehmen wir all diese gelernten Dinge aus unserer Kindheit mit ins Erwachsenenleben. Und wir wissen das aber nicht. Aber innerhalb von Konflikten, die wir mutig angehen, die wir aktiv praktizieren, diese Konflikte, ja, die wir austragen, werden diese Dinge offenbar. Und Gott beginnt uns zu überführen, er beginnt uns zu heilen, er beginnt uns auf einen neuen Weg zu führen. Wenn wir immer nur weglaufen vor den Konflikten und sagen, ja, da vorne, da kommt ein Konflikt auf mich zu, da weiß ich schon, der Bruder, die Schwester, das ist schon seit Jahren so und ich gehe wieder einen Bogen drumherum. Indem ich es nicht anspreche, indem ich irgendwie das Gespräch dann doch noch umlenke oder irgendwie dann mich zurückziehe in mein Schweigen, ja. Ist auch eine Strategie, wie wir Konflikte umgehen. Wenn wir sagen, ich gehe diesen Konflikt mutig an und ich überwinde diese Dinge, ja, durch die Gnade Gottes überwinden wir diese alten Strategien, diese alten Muster, diese alten Verletzungen, weil Gott reinkommt und heilt. So, Gott benutzt diese wunderbaren Gelegenheiten, wenn wir Konflikte haben und ein ganz tiefes Werk in uns drin zu tun. Das klingt doch gut, oder? Ihr seid so still hier. Ja, du. Danke, ein Ja und ein Daumen kam. Halleluja. Und wo, wenn nicht in der Gemeinde? Sag mir bitte, wo, wenn nicht in der Gemeinde, ist es ein guter Ort, um zu lernen, mit Konflikten umzugehen? Wo sonst? Ja, wir alle sind demselben Herrn verpflichtet. Wir alle haben denselben Vertrag unterschrieben. Wir folgen Jesus. Wir wollen ihm ähnlich werden. Wir entscheiden uns für die Liebe, für die Demut, für die Sanftmut. Wir alle sind noch nicht dort, aber wir sind auf demselben Weg. So, wo sonst könntest du wunderbar lernen, einen Konflikt durchzuhalten und auszutragen, als in der Gemeinde? Das ist der perfekte Ort. Wir sagen, aber die Gemeinde muss doch ein Ort des Friedens sein. Ja, aber was für einen Frieden wollen wir denn? Wollen wir den Frieden, ja, das reingetackerte Lächeln, die Maske? Oder wollen wir den wahren Frieden, der immer erst nach dem Konflikt kommt? Ja, wenn ich mit einem Bruder eine Meinungsverschiedenheit habe oder da eine Spannung zwischen uns ist und ich wurde vielleicht verletzt und ich sage, nee, wir wollen ja Frieden. Ich spreche das nicht an. Habe ich denn wirklich Frieden? Diese Dinge sind ja immer noch da. Diese Verletzung, diese Spannung, diese Anspannung, all diese Dinge sind ja noch vorhanden. Und sie kommen erst raus und können gelöst werden, wenn ich ehrlich mit mir selber bin und sage, und mit meinem Nächsten und sage, pass mal auf, das und das und das, wie du da mit mir umgegangen bist, fand ich richtig blöd. Was du da gesagt hast, hat mich richtig verletzt. Und dann ist es natürlich super, wenn wir dann auch noch lernen zu kommunizieren. Halleluja, das ist dann der perfekte Zustand, wenn wir dann Ich-Botschaften senden und sagen, als du das gesagt hast, habe ich mich so und so gefühlt. Nicht du hast das und das gesagt, du Blödmann, tu Buße, sondern ich habe mich so gefühlt, als du das gesagt hast. Da entsteht eine emotionale Verbindung wieder da, ist etwas wiederhergestellt. Und wenn wir Konflikte gut miteinander durchstehen und aushalten und auch mal diese Spannung aushalten, unsere Beziehung wird immer stärker danach hervorgehen. Und dann ist der wahre Frieden da. Dieses ganze Faschingsspiel, ja, das ist ja eine Kostümparty, ja, wenn Christen dieses Lächeln haben und Gemeinde der Ort so eine Art Disneyland ist. Die Gemeinde ist aber nicht Disneyland. Bei uns gibt es Leid, bei uns gibt es Trauer, bei uns gibt es Herausforderungen, bei uns gibt es Krisen, bei uns gibt es Konflikte. Und Gott sei Dank ist die Gemeinde nicht Disneyland. Wenn der Mickey und der Goofy und der Donuts ihre Masken abnehmen, ist dann nämlich ein ganz normaler Mensch darunter. So lasst uns gemeinsam das angehen und sagen, ich will keine Angst mehr vor Konflikten haben. Auch wenn ich in meiner Kindheit immer das umschifft habe, damit meine Eltern irgendwie oder was auch immer da für Strategien sind, ich bin ja jetzt kein Therapeut, ich gehe das mutig an, weil ich weiß, Eisen schärft Eisen. Und wenn ich mutig bin mit Konflikten und sage, pass mal auf, ich will mal über diese Situation nochmal mit dir reden, dann fordere ich den anderen heraus, auch ehrlich zu werden, auch sein Herz zu öffnen, auch über seine Emotionen zu sprechen. Und das sind enorme Chancen, die sich für uns da auftun. Und ihr Lieben, ich möchte, dass die Netzwerkgemeinde eine Gemeinde ist, wo wir keine Angst vor Konflikten haben. Wo wir nicht so tun, als ob, damit alles schön christlich angestrichen ist. Halleluja. Okay, ich gucke mal, ob ich hier was übersehen habe. Wo, wenn nicht in der Gemeinde, sollten wir lernen, mit Konflikten gut umzugehen? Ich-Botschaften, Gefühle kommunizieren, Grenzen setzen. Ja, auch ein ganz wichtiges Thema. Alle diese Praktiken haben wir nicht oder nur sehr wenig in unserer Ursprungsfamilie gelernt, aber in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Heiligen, können wir lernen, gut miteinander umzugehen. In einer reifen Art und Weise. Grenzen gehören da auch dazu, gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Okay, Punkt Nummer 2. Wenn geschliffen wird, das haben wir jetzt nicht ganz so gesehen, aber wenn wir jetzt wahrscheinlich das noch exzessiver machen würden und wir verbuchen jetzt mal die Funken als Dreck, das ist nämlich Punkt 2, es wird dreckig. Ja, da wo Eisen schärft, entsteht Dreck, beziehungsweise für unsere Anwendung, wir erleben Verletzung. Wir erleben Verletzung. Das mal hier hin, sieht man das? Ja, hier ist die Verletzung. Beim Schärfen wird es schmutzig. In solchen Prozessen der Konflikte, des gegenseitigen Schärfens, ja, da muss noch gar kein Konflikt im Gange sein, es kann durch ein unbedachtes Wort, durch eine unbedachte Handlung, sogar durch einen Blick oder irgendwie durch hinterm Rücken reden oder was auch immer, geschehen Verletzungen. Es wird schmutzig, es wird dreckig. Die Gemeinde ist kein verletzungsfreier Ort. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Ich habe es schon mitgekriegt. Ähm, in diesen Prozessen, in denen Gott uns schärft und inwendig verändert und formt, und in diesen Prozessen, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, ja, es ist ja nie Gott, der uns verletzt. Zumindest meistens nicht, ja. Wir sagen nie, oh Gott, was du da gesagt hast, das tat mir richtig weh. Das sagen wir nie. Mit Gott sind wir voll alles geklärt, ja. Jesus ist immer lieb zu uns. Meistens. Aber unser Problem ist mit den Menschen. Und im gegenseitigen Miteinander werden wir uns gegenseitig verletzen. Und wir sind herausgefordert und gerufen, dazu ruft uns Jesus, einander zu vergeben und einen Lebensstil der Vergebung innerhalb der Gemeinde zu pflegen. Wir haben das auch nicht immer richtig gemacht. Es gab Konflikte bei uns in der Gemeinde, schon ein paar Jahre her, und die Leute sind gegangen und die Dinge waren nicht geklärt und schon vor Netzwerkgemeindezeiten habe ich da viele Fehler gemacht, ja. Und es standen Dinge zwischen Leuten, die manchmal erst Jahre später zur Sprache kamen und geklärt wurden, wo man sich Vergebung zusprechen konnte oder um Vergebung bitten konnte. In der Gemeinde ist der Ort, wo wir es lernen können, einander zu vergeben. Wir dürfen nicht damit rechnen, dass innerhalb der Gemeinde Verletzung und Enttäuschung ausbleibt. Das ist nicht so. Und einige von euch erinnern sich noch an eine Predigt von mir, wo ich im Anschluss gesagt habe, ihr Lieben, ich werde euch enttäuschen. Ich als Leiter werde Dinge tun, die euch nicht gefallen und vielleicht sogar die fleischlich sind und die euch verletzen und beleidigen. So, das ist gar keine Frage. Es wird passieren. Es wird passieren. Die Frage, die wir zu beantworten haben, ist, wie gehen wir damit um? Das ist der Hebel, an dem wir sitzen. Ja, das ist die Macht in dem Sinne, die wir haben. Da können wir Veränderung bewirken. Wie gehe ich mit der Verletzung um? Nicht, kann ich sie verhindern? Wobei es natürlich auch gut ist zu gucken, ja, dass ich auch in meiner Art und Weise, wie ich rede, wie ich mit anderen Menschen umgehe, dass da auch eine Veränderung passiert. Ja, also jetzt nicht denken, du hast einen Freibrief, um andere dauernd zu verletzen. So wie ich das früher dachte. Sondern die Frage ist nicht, werde ich mal verletzt werden? Sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn ich verletzt werde? Wie stehe ich zu dem ganzen Thema Vergebung? Kolosser 3, Vers 3, 13. Da ist es auch ein Bibelvers, der aus einem Brief von Paulus an die Gemeinde gerichtet ist. Nicht an die Welt, nicht an die Politik. Ja, da würde man das auch verstehen. Ertragt einander und vergebt einander. Ja, das ging an den Deutschen Bundestag. Nein, das ging an Christen. Warum mussten die Hören ertragt einander und vergebt einander? Warum mussten die das hören? Weil die jede Menge Stoff hatten, um sich zu ertragen, ja, und um einander zu vergeben. Die Kolosser haben da keine Ausnahme gebildet und die Netzwerkgemeinde und jede andere Gemeinschaft wird da auch keine Ausnahme bilden. Und das sind Dinge, die beim Schleifen passieren, dass wir herausgefordert werden, zu vergeben, da wo wir verletzt werden. Denn wir schleifen einander und dabei entsteht Dreck. Es wird also passieren, dass wir uns gegenseitig verletzen. Genau. Und auch hier ist natürlich Kommunikation ein ganz wichtiger Faktor. Diesen Mut zur Ehrlichkeit aufzubringen. Ja, früher habe ich immer so dieses, war mir Wahrheit ganz, ganz wichtig. Wahrheit, ja. Aus der Bibel, die Wahrheit. Und die ist mir natürlich immer noch wichtig. Aber ich habe Wahrheit immer nur darauf bezogen, was sagt die Schrift. Aber es gibt noch ganz viele andere Wahrheiten oder ganz viele andere Bereiche, in denen Wahrheit genauso wichtig ist. Nämlich, was geht in dir vor? Was geht in mir vor? Wie habe ich mich gefühlt? Das ist auch eine Wahrheit, nach der es zu fragen gilt. Und zu der wir stehen können und sollen, zu der Gott uns ruft, dass wir dazu stehen. Er hat Gefallen an Wahrheit im Innern. So, und wenn ich das einmal erkannt habe, als du das und das gesagt hast, vielleicht war dir das gar nicht bewusst, aber irgendwie hast du gemerkt in deinem Bauch so wie, oh, das hat mir irgendwie, wie so, als ob dir einer in die Magengrube haut und das, oder du hast gleich irgendwie so eine komische Verspannung gespürt. Dein Körper hat das schon mitgekriegt, aber dein Kopf hat es noch nicht gemerkt. Du wurdest verletzt, du wurdest hintergangen, da wurden negative Dinge über dich gesagt. Und dann ruft dich Gott zur Ehrlichkeit. Auch da wieder, wir sind kein Disneyland. Wir sind kein Disneyland. Wir verletzen einander. Das ist so, weil wir Menschen sind. Und wir können lernen, damit gut umzugehen. Und der erste Schritt ist immer, ehrlich zu sich selbst und ehrlich mit dem Gegenüber zu sein. Der Mut zur Ehrlichkeit, sowohl Fehler im Umgang miteinander zuzugeben, als auch zuzugeben, beziehungsweise zu kommunizieren, wie man sich gefühlt hat. Das ist so wichtig, denn diese Art der Kommunikation, wenn wir Gefühle kommunizieren, das schafft ein Vertrauen und eine Verbindung miteinander. Es gibt ja verschiedene Ebenen der Kommunikation. Eine ist die informelle Ebene, ja. Dann hat er das und das gesagt. Ja, aber was ist die emotionale Ebene? Das ist die Ebene, die tiefer liegt und die in einem gewissen Sinne wichtiger ist. Und die gilt es genauso zu kommunizieren. Als du das und das gesagt hast, Information, habe ich mich richtig miserabel gefühlt. Da habe ich mich hintergangen gefühlt, beleidigt gefühlt. Ich wurde verletzt. Das ist die emotionale Ebene. Wenn ich nur die informelle Ebene kommuniziere, entsteht keine Verbindung. Genauso ist übrigens auch mit Gott. Wenn wir nur eine reine Informationsebene mit Gott haben, ja, theologisch, dogmatisch, sehr alles im Kopf sich abspielt, dann entsteht keine Verbindung zu Gott. Du kannst lesen, Gott hat die Welt in 7 Tagen gemacht. Super. Ja, Jesus ist für unser Heil gestorben. Klasse. Eines Tages kommt Jesus wieder. Wunderbar. So, wenn du jetzt aber sagst, du kannst genau dieselben Sachen auf der emotionalen Ebene transportieren und sagen, Gott hat die Welt in 7 Tagen geschaffen, weil er einen Gegenüber haben wollte, einen Liebhaber, weil er sich danach gesehnt hat, ein Gegenüber zu haben, eine Braut für seinen Sohn. Jesus ist für dich gestorben, Information, weil er sich so sehr nach dir sehnt und sich so sehr nach dir ausstreckt, dass du zu ihm kommst, weil er dich inbrünstig liebt. Das ist was ganz anderes, ja. Ein Gott, der sich so vorstellt, zu dem fühlt man sich hingezogen, da entsteht eine Verbindung. Genauso ist es auch bei den negativen Emotionen, bei dem Zorn, Eifersucht, all das, was Gott kommuniziert, sind Emotionen. Und deshalb ist es im Gebet auch so langweilig, wenn wir Informationen runterprabbeln. Da passiert nichts, keine Verbindung, da ist nichts, da ist alles hohl und leer und trocken. Wenn wir aber auf diese Beziehungsebene mit Gott gehen, du bist mein Bräutigam. Du liebst mich, ich liebe dich, du bist mein, ich bin dein. Du hast mich auserwählt, aus lauter Liebe, aus lauter Güte hast du mich zu dir gezogen. Du willst mich nah bei dir haben. Dann passieren Dinge, da gibt es eine Resonanz, einen Kontakt auf einmal. Und genauso ist es auch untereinander, innerhalb der Gemeinde. Wir dürfen und wir sollen und sind gerufen, miteinander in die emotionale Reife zu kommen, indem wir den Mut haben, auszusprechen, was wir empfinden. Und das ist jetzt alles leicht gesagt, zumindest für mich, ja, aber sehr schwer getan. Das ist jahrelanger Prozess, jahrzehntelanger Prozess des Schärfens, durch den Gott da mit uns geht. Und eines dieser Dinge sind, die Gott benutzt in dieser Sache, sind Konflikte. Okay. Ihr merkt schon, ich könnte da noch weiterreden. Drittens, letzter Punkt. Tabea, du kannst doch schon mal runterkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dafür jetzt hier brauche. Drittens, Schärfen braucht Zeit. Eine Sanduhr. Dieses Schärfen geht nicht mal, also zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt genau stimmt mit diesem Beil oder so, aber ich denke mal, wenn man das genau und ordentlich macht, dann braucht das Zeit. Lange Zeit. Damit es dann wirklich richtig ordentlich scharf, sauber ist, dass es wirklich die perfekte Wirkung hat, wie durch Holz, wie durch Butter schneidet, braucht es Zeit. Und das ist eine Wahrheit, die wir sacken lassen können. Heiligung, innere Veränderung, dass du dich weiterentwickelst, dass du mehr und mehr in das Bild von Jesus verändert wirst, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Du kannst zwar sagen, ja, heute ist das und das sind meine Schwächen, das und das sind meine Probleme, da habe ich Ecken und Kanten, das habe ich jetzt ganz gut erkannt. ich mache das ab jetzt anders. Ab jetzt wird das anders. Das darfst du dir gern vornehmen und das sollst du dir auch vornehmen, aber du wirst enttäuscht werden von dir selber. Und du wirst so frustriert werden mit dir selber. Gott hat Zeit mit dir. Gott sagt nicht, das muss jetzt aber ganz schnell, also jetzt musst du dich ganz schnell verändern. Also Demut musst du auch noch, also mindestens noch an 10% zunehmen, bevor ich dich wirklich gebrauchen kann. Du musst jetzt dich ganz schnell verändern. Gott hat Zeit. Gott hat nie Stress. Gott wird auch nie einen Burnout haben oder irgendwie dem wird es im Stress zu viel, sondern er weiß, okay, der David, der ist jetzt gerade hier und da will ich ihn hinhaben und das sind die Etappen. Der weiß das zum Glück nicht, der würde völlig verzweifeln, ja. Aber ich führe ihn und ich habe Zeit. Und mit diesem Bewusstsein, ich habe Zeit, hat Gott etwas, nämlich Geduld. Geduld mit uns. Langmut. Gott ist geduldig mit dir. So, jetzt nehmen wir mal an, diese Wahrheit, lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Gott hat Zeit und weil er Zeit hat, hat er Geduld. Wie kannst du dann mit dir umgehen? Wie kannst du dann mit deinem Nächsten umgehen? Du hast Zeit und du darfst Geduld haben mit dir selber. Mit dir selber, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinem Hauskreisleiter, mit deinem Gemeindeleiter. Ja. Ich bitte darum, geduldig sein und zu wissen, jeder von uns ist auf dem Weg, auch wenn er mich auf die Palme bringt, auch wenn er schwierig ist, auch wenn er Dinge sagt, die zum Kotzen sind, auch wenn er mich immer wieder herausfordert und das jemand in England sagte mal zu mir, da gab es auch so Konflikte in der Gemeinde, mit der wir zu tun haben. Und da sagte sie zu mir, he just brings out the worst in me. Also er bringt nur das Schlechte in mir hervor. Schon wenn ich ihn sehe, raste ich aus. Das sind gute Prozesse. Ich denke, das darfst du natürlich dann nicht live sagen, aber ich dachte mir nochmal, Halleluja, danke Jesus. Du wirkst dein Werk, du hast Zeit, du hast Geduld und Gott gebraucht das alles. Versuche nicht, ihm vorauszurennen, das klappt nicht. Du kannst Gott nicht vorausrennen. Weil er wird dir ein Bein stellen oder irgendwas wird kommen, dass du wieder zurückkommst, da wo du hingehörst. Du darfst Geduld mit dir selber haben. So diese Schärfe unseres Charakters, unseres Herzens geht nicht im Tabea, wenn du mich hörst. Du könntest schon mal runterkommen, ne? Ich weiß nicht, kannst du ihr mal schreiben, dass sie vielleicht, okay. Genau, das geht nicht im Schnellverfahren, ja? Mikrowellenprinzip, Fastfood-Prinzip, sondern es braucht Zeit. Und deshalb stellt Gott uns in Situationen mit anderen Menschen, die wir aushalten müssen, wo es gilt auszuharren, wo du vielleicht sagst, ey, guck mal, du bringst allen Mut auf und sagst, ja, weißt du, und da habe ich mich so und so gefühlt und die andere Person, ja und, kann ich jetzt nicht so sehen, dass keine Ahnung, was du jetzt da von mir willst. Ja, und da ist überhaupt kein Kontakt, überhaupt nichts da. Und du denkst, was Gott, ich habe mich jetzt so aufgemacht, habe so viel Mut bewiesen und nichts passiert. Das sind alles Teile oder das sind alles Dinge und Situationen, die Gott gebraucht, um sich zu verherrlichen in dir. Konflikte, die sich nicht einfach in Luft auflösen, ja, gibt es manchmal so. Personen, die so ein bisschen nachtragender sind oder, weiß nicht, nachtragen kann man vielleicht nicht sagen. Neulich habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, du bist so nachtragend, da fing sie an zu lachen. Ich habe dann auch gelacht, das war auch nicht so ganz ernst gemeint. Es gibt manchmal Konflikte, die sich nicht einfach so lösen können. Konflikte, die wir nicht im Schnellprinzip irgendwie auflösen können, sondern die wir aushalten. Und die dadurch, dass wir sie aushalten, in diesem Feuer stehen bleiben, ja. Der Prophet Jesaja redet über das Volk Israel in Ägypten und sagt, das war der Schmelztiegel des Elends. Der Schmelzofen des Elends, wo ich dich drin gehabt habe, um dich zu läutern. Also es ist schon gewaltig. Gott lässt uns in diesen Prozessen drin, damit wir uns verändern. Und das Wunderbare, diese Schleifprozesse, diese Konflikte, all diese Dinge, die kommen in Wellen, ja. Das ist immer, es kommt nie alles, es ist kein Tsunami, sondern es kommt immer mal so eine Welle an, ja. Manchmal eine höhere, manchmal eine kleinere. Gott wird uns nie überlasten und sagen, und wir gehen unter und sagen, das ist uns zu viel, sondern immer ein bisschen und es kommt genau in dem Zeitplan Gottes bei uns an. Halleluja. So, es gibt Zeiten auch der Entspannung dazwischen und dann wieder der Spannung und Herausforderung. Aber jede Beziehung, und damit möchte ich schließen, das ist hier mein letzter Satz, jede Beziehung, die durch diese Schleifprozesse geht, wird am Ende stärker und fester sein. Und das ist etwas, worauf wir bauen können, oder etwas, eine Vision, für die es sich lohnt, an Gemeinde festzuhalten. Auch am menschlichen Miteinander in der Gemeinde festzuhalten. Immer wieder den ersten Schritt zu gehen. Ja, das ist immer der schwerste, der erste Schritt. Weil wir wissen, am Ende kommt was noch Besseres bei raus. Natürlich, wir werden immer, der Notausgang wird immer offen sein, zu sagen, ich wechsle die Gemeinde. Es ist mir alles zu blöd. Oder was du gesagt hast, nie wieder komme ich, will ich dich sehen, ja. Und dann fliehen wir und dann rennen wir weg. Die Notausgang gibt's immer. Aber das ist, vor Gott kann man nicht weglaufen, ja. Wenn du Jona liest, das ist die ganz große Wahrheit. Du kannst nicht weglaufen. Und Gott wird dich in der nächsten Gemeinde, in der nächsten Gemeinschaft, in dem nächsten Ding wieder in dieselben Prozesse reinschieben, weil er dich verändert sehen möchte, weil er dich liebt. Und so lass uns doch jetzt im Hier und Jetzt als Netzwerkgemeinde uns das vornehmen, gerade jetzt in Lockdown-Zeiten, wo wir uns gar nicht so viel sehen, ist es perfekt, um sich das vorzunehmen, ja, zu sagen, ich will jemand sein, der es in diesen Schleifprozessen innerhalb der Gemeinschaft aushält, weil etwas Gutes am Ende bei rumkommt. Sowohl in mir, als auch in dem Nächsten und in der Gemeinde an sich. Halleluja. Okay, könnt ihr mit nach vorn kommen, dann bete ich noch und dann singen wir noch ein Abschlusslied. Genau, vielleicht hast du jetzt während dieser Predigt gedacht, ja, da fallen mir gleich 5 aktuelle Personen ein, mit denen das gerade so ist. Ich mach dir Mut, jetzt, wenn wir jetzt beten, dass du sagst, okay, Jesus, ich will diese ganze Situation aus deiner Perspektive sehen. Hilf mir, diese Herausforderung als Chance zu sehen, dass ich weiterkomme. Hilf mir, diese Herausforderung zu sehen als etwas, was gut für mich ist. Als etwas, was mir hilft. Und als etwas, was mir am Ende Heil schenkt und Segen bringt. Jesus, wir danken dir, dass du die Gemeinde gesetzt hast als Haus Gottes. Und du hast dir Menschen auserwählt. Früher dachte ich immer, sind die Engel und die Propheten und Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dann auf einmal stellte ich fest, es sind ja noch Menschen. Aber das ist dein Wille. So hast du es dir ausgesucht. Und das ist gut so, dass wir als Menschen der Leib von Jesus sind. Und du nimmst uns an die Hand und führst uns auf eine Reise. Wir alle sind auf dieser Reise. Wir alle sind in dieser Schärfung drin. Und wir danken dir, Herr, dass du uns in die Netzwerkgemeinde hineingesetzt hast und da dein Werk in uns tust. Vater, hilf, dass wir mit diesen ganzen Trugbildern und Fälschungen vom Disneyland-Christentum, dass wir damit aufräumen und dass wir Schluss damit machen und in der Realität ankommen. Hilf, dass wir die Chancen darin sehen können, wunderbarer Jesus. Die Chancen darin, was in Konflikten passieren kann, wie du uns veränderst und wie du dein Werk in uns tust, wie wir mutiger werden, uns selber auch wahrzunehmen und das, was in uns vorgeht, zu kommunizieren. Herr, so viele Dinge, so viele Schichten, in denen du in uns wirkst und arbeitest, was wir äußerlich noch nicht mal mitkriegen. Schärf unser Bewusstsein für deine Gnade, die immer aktiv ist und durch die du dein Werk in uns tust. In Jesu Namen. Amen.